Du bist ja aus der Schweiz nach Washington gezögelt, vor nicht allzu langer Zeit, Fabian. Also gut, das ist auch schon anderthalb Jahre her. Hast du etwas mitgenommen, das du nicht hättest dürfen mitnehmen?
Zuerst haben wir gemeint, es gibt nur kleine Batterien, die nicht in Container hätte dürfen wegen der Brandgefahr. Aber gerade diese Woche haben wir herausgefunden, dass wir ein verbotenes Schmerzmittel mitgenommen haben, meine Frau und ich. Zwar Novalgin, und der Wirkstoff Metamizol ist in den USA verboten, in vielen europäischen Ländern, auch in der Schweiz nicht. Und wir haben von nichts gewusst.
Interessant. Und bist du sicher, dass du alle Kisten hast ausgepackt?
Alle Kisten ausgepackt, sogar alles mehrmals. Ich immer noch verzweifelt, meine Joggingkleider, all meine Lauf-T-Shirts sind einfach fort gewesen.
Joe Biden geht es anders als dir, Fabian. Er hat, als er im Januar 2017, nach der Wahl 2016, am Ende von seiner Amtszeit als Vizepräsident, den Platz im Weissen Haus hat geräumt, seine Kisten in seine Garage gestellt und hat sie erst jetzt 5 Jahre später ausgepackt. Und hoppla, es ist ein Geheimdokument vorgekommen, das er nicht hat dürfen mitnehmen.
Mr. President, okay. classified material. Next year, Corvette.
Gerade neben seinem geliebten Oldtimer Chevrolet Corvette in der Garage sei das Dokument vorgekommen. Und die Garage sei gut abgeschlossen, hat sich der Biden kürzlich an einer Pressekonferenz verteidigt.
By the way, my Corvette's in a locked garage. Okay, so it's not like you're sitting out in the street. But anyway, yes, as well as my Corvette.
Aber das hat nicht ganz gelangt. Am 14. Januar hat der Justizminister Merrick Garland einen Sonderermittler eingesetzt, nachdem noch mehr geheime Dokumente im Besitz von Biden vorgekommen sind. Und so geht es Biden wie Donald Trump, der auch geheime Dokumente aus dem Weissen Haus mitlaufen hat und der auch Sonderermittler am Hals hat. Und für die Republikaner ist das natürlich ein gefundenes Fressen, Fabian.
Ich glaube, ein grösseres Geschenk hätte sich Donald Trump gar nicht vorstellen können.
Warum das so ist, darüber reden wir in «Alles klar Amerika», einem Podcast über US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Berner Titel «Der Bund».
Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin der USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
Reden wir zuerst über die Garage Gate, wie das in den Medien heisst. Wo ist herausgekommen, dass oder Joe Biden wieder Donald Trump Geheimdokumente aus dem Weissen Haus hat mitgenommen, was ja illegal ist, habe ich mich fast ein bisschen fremd geschämt. Immerhin hat Joe Biden vor ein paar Monaten noch gesagt, gegenüber CBS.
How anyone could be that irresponsible? And I thought, what data was in there that may compromise sources and methods? By that I mean names of people who helped or etc. And it's just totally irresponsible.
Völlig unverantwortlich sei Donald Trump im Umgang mit Geheimdokumenten gsi, aber das ist Biden und seinen Berater offensichtlich nicht in Sinn gekommen, ihre eigene Garage zu suchen. Wie kann das sein, Fabian? Und was sagt Biden dazu?
Ja, seine offizielle Sprachregelung heisst, er habe von gar nichts gewusst und er wisse auch gar nicht, was in diesen Dokumenten stehe. Inoffiziell hat man unterdessen im Weissen Haus auf die Lesart verbreitet, dass die Mitarbeiter die Schuld sind von Biden, wo eben 2017 dort im Januar sein Vizepräsidentenbüro eingepackt haben im Weissen Haus. Und man muss sich das als recht chaotischen Prozess vorstellen, wo wenige Tage rum sind. Der Biden ist gerade noch in der Schweiz, in der Ukraine, kommt zurück, muss raus. Und da haben seine Leute halt Abseligkeiten in Kisten verpackt und da sind diesen Fehler passiert.
Ja, das ist ein ziemlich unordentlicher Vorgang, so ein Auszug aus dem Weissen Haus. Vor allem beim Trump, muss man sagen, der ja gar nicht vorgehabt hat, aus dem Weissen Haus auszuziehen. Jetzt, wenn der Biden sagt, er habe davon gar nichts gewusst, es wirkt eigentlich noch recht glaubwürdig, oder? Weil die Dokumente sind ja in dieser Garage irgendwie umeinander gelegen. Und trotzdem sieht es einfach imagemässig nicht gut aus, oder?
Ja, imagemässig sieht es nicht gut aus und unklar ist im Moment, wie das juristisch dann nachher ist. Der Strafverfolger muss beweisen, dass eine ganz bestimmte Person die Regeln verletzt hat und sie auch gewusst hat, dass sie die Regeln verletzt hat. Falls jetzt auch wirklich ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, kommt zuerst mal die Person in den Fokus und zum Biden geht es dann um eine Ecke weiter. Dann müssen wir dann nachweisen, dass er falsche Anweisungen gegeben hat oder dass er selber geheime und private Dokumente vermischt hat. Ob diese Beweisführung so einfach ist, wage ich zu bezweifeln.
Und wie ist das beim Trumps im Fall? Er hat ja viel mehr Dokumente mitlaufen. Also der Biden, es ist, glaube ich, 16 Dokumente. Und beim Trump sind es ja etwa 300 Stück. Und der Trump hat sich ja auch geweigert, die rauszurücken. Und er ist quasi gerichtlich dazu gezwungen worden. Und es hat nachher noch eine Razzia gegeben von FBI in Mar-a-Lago, wo er die Dokumente hat gelagert. Inwiefern sind die Fälle vergleichbar?
Ja, rechtlich aber schon nur sehr begrenzt. Also der Trump hat sich 16 Monate lang gewehrt gegen die Ausgabe, hat mal ein bisschen etwas rausgegeben, gesagt, es sei alles, ist dann gleich nicht alles gewesen, hat seine Anwältwelle lügen etc. Aber entscheidend ist jetzt politisch und dort wird es dann eben doch gegeneinander aufgerechnet und in beiden seinen Fehlern wiegt im Trump sein Verhalten auf. Der Biden kann jetzt nicht mehr hergehen und sagen, der Trump ist unverantwortlich gewesen, wenn er eben selber auch Patzer gemacht hat oder seine Leute. Für seine Leute trägt er politisch Verantwortung, das schlägt keins weg.
Mhm. Beim Biden, der war ja Vizepräsident, wo er quasi die Dokumente hat mitlaufen und hat gar keine Berechtigung gehabt, Dokumente als geheim zu klassifizieren. Der Trump hingegen war Präsident und hat die Berechtigung gehabt. Macht das einen Unterschied, dass du jetzt konservative Medien anführen als Argument, warum quasi das Vergehen von Biden eigentlich noch fast schlimmer ist als das von Trump?
Ja, das behauptet sie. Und der Donald Trump hat ja behauptet, er heig quasi, er kann fast schon telepathisch, kann er Dokumente einfach deklassifizieren und freigeben. Der Präsident hat auch tatsächlich die Macht, um das zu machen. Aber, das haben die Gericht x-mal festgehalten, er muss sich dabei an einen Prozess halten. Er kann nicht einfach sagen, das ist jetzt deklassifiziert und fertig. Da gibt es Abläufe, die müssen eingehalten werden. Und darum ist die rechtliche Situation eben schon sehr anders.
Auf jeden Fall ist es so, dass beide Favoriten für die Präsidentschaftswahl 2024 unter einer Sonderermittlung stehen. Was bedeutet das? Heisst das jetzt eben, dass es eigentlich fast ausgeschlossen ist, dass es eine Anklage gegen Trump wird geben vom Justizministerium? Weil jetzt auch die beiden im Fokus sind.
Auch da gibt es wieder eine rechtliche Seite und eine politische. Der Sonderermittler Jack Smith, der für Trump zuständig ist, sagt, er werde das Recht anwenden und nicht politisch entscheiden. Also falls er nachweisen kann, dass Trump persönlich Fehler gemacht hat, gelogen hat, Anweisungen gegeben hat, könnte er probieren, ihn zu belangen. Aber am Schluss entscheidet das Justizministerium, weil es eben doch eine politische Komponente hat, wenn man gegen einen ehemaligen Präsidenten vorgeht. Und das macht eine Anklage einfach sehr unwahrscheinlich. Man muss auch sehen, Hillary Clinton zum Beispiel hat eine ganze Schwette von Dokumenten jahrelang über einen privaten E-Mail-Server ihre Mails verschickt. Dort sind auch ähnlich heikle Dokumente gefunden worden beim Trump. Der Server ist sogar gehackt worden von ausländischen Hackern. Sie hat das FBI darüber angelogen und sie ist nicht einmal dafür bestraft worden. Und es ist jetzt schon recht schwierig zu argumentieren, warum wir jetzt Trump müsste anklagen, wenn das auch bei den allen anderen passiert ist. Mhm. Aber der Jack Smith verfolgt nicht nur die Geheimdokumentenaffäre. Es gibt auch noch weitere Ermittlungen zum 6. Januar, was der Trump alles gemacht hat, um die Wahl von Joe Biden zu verhindern. Und in diesen Punkten sind durchaus noch Anklagen möglich.
Der Biden hat seine Kandidatur für 2024 noch gar nicht bekannt gegeben. Könnte jetzt die Sonderermittlung das Garagegate das jetzt in Frage stellen?
Aus heutiger Sicht eher nicht. Wir wissen ja noch nicht, was der Sonderermittler plötzlich noch für Spuren und Unterlagen findet. Aber eigentlich, das ist jetzt nicht so schlimm, dass der Biden wegen dem nicht mehr könnte kandidieren. Aber das Ganze ermuntert natürlich die parteiinternere Wahl jetzt mal auszutesten, ob denn nicht für sie sich ein Fenster aufmacht, dass sie könnte die Kandidaten werden. Sein Alter ist ja ohnehin eine Diskussion. Die Republikaner sagen, er sei vergesslich, er habe nichts mehr im Griff. Wenn er jetzt, wenn da Dokumente auftauchen und er nichts davon gewusst hat, sieht das nicht so gut aus für ihn. Da kann eine Dynamik entstehen, die schwer zu kontrollieren ist für Joe Biden und seine Leute.
Wie brisant sind denn eigentlich die Geheimdokumente? Von was reden wir da genau? Es gibt ja da ganz verschiedene Kategorien, von Confidential bis Top Secret oder dann sogar noch quasi der Giftschrank von Top Secret gibt es dann auch noch. Weiss man, was da eigentlich ist gefunden worden bei den Herren Trump und Biden?
Auch bei beiden wissen wir es nur so aus Medienberichten über Leaks. Darum ist es ein bisschen mit Vorsicht noch zu genießen. Es soll um Länderbriefings gegangen sein, über die Ukraine, Großbritannien und China. Manchmal steht dort brisant drin, aber nicht immer. Die Unterlagen sind jetzt auch schon mindestens 5 Jahre alt. Das ist nicht mehr aktuell. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig, nicht eine grosse Tragweite, aber man weiss es noch nicht, wirklich noch nicht.
Gut, es geht natürlich auch darum, wie fahrlässig ist es denn gewesen, oder? Also nicht, wie fahrlässig ist es heute.
Genau, ja, das stimmt natürlich. Und beim Trump ist es schon anders. Aus Gerichtsdokumenten ist zumindest bekannt, welche Aktenkategorien das gefunden worden sind. Du hast es vorher erwähnt, es gibt da innerhalb vom Top Secret, vom streng Geheimen, noch mehrere Untergruppen. Und da hat es die Serie dabei gehabt, wo Nuklearwaffen geheimlich sind. Da hat es Akten dabei gehabt, die gar nicht aus einem besonders gesicherten Raum hätte dürfen entfernt werden. Und Donald Trump hat noch seine Liebesbriefe vom Kim Jong-un, wie er dem gesagt hat, seinen Briefwechsel mit dem nordkoreanischen Diktator.
Da hat er behalten.
Nein, er behalten und er hat auch einen Brief mitgenommen, den er Obama aufs Pult gelegt hat im Oval Office. Das ist eine Tradition zwischen den Präsidenten. Das ist ein Brief, der eindeutig in ein Archiv gehört, weil das eine öffentliche Information ist, wie die Präsidenten miteinander umgehen. Und auch den hat er mitlaufen. Den hat er aber dann auch bald mal zurückgegeben.
Und man muss auch noch sagen, dass es unglaublich viele Geheimdokumente gibt in den USA, die gar nicht so geheim sind. Über 1 Million Leute haben Zugangsberechtigung für Top-Secret-Dokumente in den USA. Also geheim ist nicht immer so ganz geheim. Und von dem her, wie brisant diese Dokumente sind, ja.
Es gibt eine wunderschöne Anekdote von einem ehemaligen Chef von der Geheimdienst NSA und CIA, der eine E-Mail bekommen hat, wo ihm frohe Weihnachten gewünscht hat und darüber ist gestanden Top Secret NSA. Aber und die Gründe für einen Verrat können vielfältig sein. Also wir haben den David Petraeus gesehen, einen hochdekorierten Afghanistan-General, der hat ein paar Jahre später seiner geliebten streng geheime Informationen gegeben, weil sie eine wohlwollende Biografie über ihn geschrieben hat. Und was rausgekommen ist, ist er Direktor des Geheimdienst CIA gewesen, hat dann auch zurücktreten. Also wir sehen, da ist einiges im Argen in diesem System.
GarageGate ist für Demokraten ein ziemliches arges Debakel und die Republikaner, die neuerdings im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, reiben sich natürlich die Hände.
We watch what is happening right now with the President of the United States. Not once, but now we're finding in 2 different locations classified information just out there in the open. Another faux pas by the Biden administration, but treating law differently based upon your political beliefs. Treats one President Trump one way, but treats President Biden a whole different way.
Das ist der Kevin McCarthy, der neue Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus. Fabian, seine Wahl war ja ziemlich ein Spektakel. Für ihn muss GarageGate jetzt ein ziemliches Geschenk vom Himmel sein, oder?
Ja, allerdings. Also Isabel, wie haben wir uns lustig gemacht über die chaotischen Republikaner, weil sie so lange gebraucht haben und immer wieder irgendeinen einfach nicht wollen. Aber plötzlich hat GarageGate angefangen und dann hat niemand mehr darüber geredet, was jetzt die neue Mehrheit, die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus schon für erste radikale Beschlüsse gefasst hat.
Und die Republikaner werden ganz sicher daraus Kapital schlagen. Sie haben ja angekündigt, Demokraten und den Präsident Biden in die Mangel zu nehmen während der nächsten 2 Jahre. Sie wollen sich rächen für die Jahre, wo sie in Minderheit waren in Washington und um die Türen haben müssen quasi. Was haben sie denn genau vor?
Ja, vor allem haben sie mal eine ganze Reihe von Untersuchungsausschüssen eingesetzt. Mit dem wollen sie Joe Biden und seine Amtsführung durchleuchten. Zuerst haben sie es ja vor allem auf den Hunter Biden, den Sohn von Joe, abgesehen. Und sie haben es auf Covid-Politik abgesehen. Jetzt hat aber am meisten Aufmerksamkeit fast ein Sonderausschuss auf sich gezogen. Der soll untersuchen, ob die Bundesregierung Propaganda betreibt, ob sie bei Twitter unzulässig Einfluss genommen hat und ob sie systematisch probiert, konservative Stimmen zu beschneiden und die freie Rede einzuschränken.
Eine starke Figur im neu besetzten Repräsentantenhaus, im neu von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus, ist der neue Vorsitzende vom Justizausschuss, der Jim Jordan.
I think we have 3 objectives this Congress. 3 fundamental things we have to get done in the 118th Congress. First, pass the bills that fix the problems. In 2 years time, we have a border that is no longer a border. We have a military that can't meet its recruitment goals. We have bad energy policy, bad education policy, record spending, record inflation, record debt, and a government that has been weaponized against we the people, against the very people we represent.
Die Stimme wird man noch oft hören. Der Repräsentant aus Ohio gibt hier schon mal seinem eigenen Chef, dem Sprecher Kevin McCarthy, den Tarif durch, was er da alles machen muss. Und man munkelt, der Jim Jordan hat die wahre Macht im Haus. Stimmt das? Fabian?
Ja, es hat schon etwas. Er ist ja der Vorsitzende von dem Justizausschuss und hat sich dann in dieser Funktion auch gerade der Vorsitz von dem neuen Sonderausschuss gegangelt, wo wir vorher darüber geredet haben. Formell hat schon der Kevin McCarthy die Macht, der Speaker of the House. Das ist eine Position, die festgeschriebene Regeln hat, die eine gewisse Macht hat. Aber der Kevin McCarthy braucht seine Parteileute dafür und das macht ihn erpressbar, weil eben die Republikaner so eine knappe Mehrheit haben. Dort ist er abhängig vor allem von Jim Jordan, weil der den Freedom Caucus mitgegründet hat. Und ich glaube, den kennst du fast besser als ich, Isabel. Du hast ihn schon länger verfolgt in deiner Zeit als Korrespondentin in den USA.
Ja, vor allem bei diesen zwei Impeachments oder, gegen Trump ist er als ziemlich unflätige Figur immer wieder aufgefallen, die irgendwie demonstrativ gegampft hat und theatralische Störmanöver hat gemacht. Er hat am 6. Januar oder Trump gestützt. Also er hat die Wahlresultate bestritten. Also ich sehe ihn vor allem als Mann von Trumps Gnade, als Mann von Trump. Ist das immer noch so? Also ist das quasi Trumps Hand im Kongress?
Ja, das kann man schon so sagen. Also der Freedom Caucus hat zwar so ein Eigenleben entwickelt, scheint nicht mehr immer in jedem Detail auf Trump zu hören, aber im Großen und Ganzen ist das im Trump seine Stosstruppe in der republikanischen Fraktion. Das ist eben so eine wichtige Gruppe von Abgeordneten, nicht eine eigentliche Fraktion, wie wir es zum Beispiel im Schweizer Parlament kennen, aber eine organisierte Gruppe innerhalb von dieser Fraktion und immerhin ein Viertel der Republikaner, 53 von 222 Abgeordneten, sind Mitglied von dem Freedom Caucus und dort ist der Jim Jordan im Trump seine Wortführer.
Unter dem Strich, Fabian, was ist von dieser republikanischen Equipe im Repräsentantenhaus zu erwarten?
Ja, viel Klamauk, aber eben leider nicht nur. Also Joe Biden muss am ehesten befürchten, dass die Ausschüsse, die da eingesetzt werden, irgendetwas finden oder aufblasen. Gesetzerlassen hingegen können es nicht viel. Sie haben wenig Gestaltungsmacht. Im Senat sind die Demokraten in der Mehrheit. Der Joe Biden kann immer noch sein Veto einlegen gegen alle Gesetze. Aber die Republikaner können mit ihrer Mehrheit verhindern, Opposition machen, blockieren. Und auf das verstehen sie sich bestens. Ein wichtiger Testfall kommt dann beim Budget, wenn es ums Geld geht. Dort hat halt das Abgeordnetenhaus auch viel zu sagen. Genau gleich viel wie der Senat fast. Und da zittert man jetzt wirklich jetzt schon ein bisschen um die Weltwirtschaft. Weil der US-Regierung geht das Geld aus, sie müssen neue Schulden aufnehmen und die Republikaner verweigern das. Der Tag, wo die Schuldenlimiten erreicht ist, ist jetzt schon in dieser Woche. Aber mit Notmassnahmen wird es die US-Regierung schaffen, sich so bis im Juni sich durchzuwurschteln. Und dann aber kommt es zum Showdown. Und weil der US-Dollar hinten dran die Weltwährung ist, hat das Folgen für die ganze Weltwirtschaft. Würden die Republikaner dort blockieren, könnten die USA auf einmal ihre Schulden nicht mehr bedienen und das würde das Vertrauen in den US-Dollar und in die ganze Weltwirtschaft erschüttern. Wir hätten wahrscheinlich mit einer grösseren weiteren Rezession zu tun. Wissen tun wir das nicht genau und die Republikaner haben es in der Hand, ob man es herausfindet.
Ja gut, das Chicken Game, was darum geht, wer zuerst zwinkert, das ist in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren schon x-mal gespielt worden in Washington und dann am Schluss hat man dann die Schuldenobergrenze immer erhöht, muss man ja, weil es ja schon Ausgaben gemacht worden, wo man dann die Schulden muss, geht ja gar nicht anders. Anyway.
Es ist immer knapper geworden, Isabel, und irgendwann länger zu werden. Okay. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch, dass es nie wird so einkommen.
Wir werden es mitverfolgen und darüber reden. Ich freue mich schon darauf, Fabian. Das ist «Alles klar, Amerika» war der Podcast, der versucht, die wilde Politik in Washington zu erklären. Danke fürs Zuhören. Ich bin Isabel Jacobi.
Und ich bin Fabian Fellmann.
Tschüss zusammen.